Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss!
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Gregor. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ach, so früh mal wieder. Ne? Muss ich extra früh aufstehen, aber wenn ich schon so schön begrüßt werde, dann freue ich mich natürlich. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, 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 sehr gerne. PS, es ist gar nicht morgens früh, aber das behalten wir für uns.
Das ist Produktionsgeheimnis, da darfst du nicht die Tricks verraten, mit denen wir hier agieren.
Okay, also es ist früh am Morgen, wir haben uns früh aus dem Bett geschält und über ein, genau, ich strecke mich auch noch mal kurz und hier der Kaffee ist auch schön auf dem Tisch. Also, worum geht's heute? Wir sprechen über den Mega Drive Mini. Das ist unser Thema, der kommt, wenn dieser Podcast erscheint, genau an diesem Tag auch raus. Ich glaube, am 3. oder am 4. ist das Offizielle. Jetzt auf jeden Fall am Freitag.
Es müsste der 4. sein, ja, weil zum Feiertag, glaube ich, haben sie sich gesagt, wobei es also sinniger wäre, nicht hier den Standard Freitags-Release zu machen, sondern bringe es am Tag vorm Feiertag raus, damit die Leute wenigstens mal in Ruhe ausprobieren können.
Aber gut, ich bin ja nicht Koch. Das hatte ja wahrscheinlich niemand vorher gesehen, so, da ist ja ein Feiertag, ein Brückentag. Aber vielleicht haben ja auch ein paar Leute das schon vor 2-3 Tagen im Briefkasten gehabt, wer weiß. Aber bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, Gregor, die meisten kennen dich, aber sag doch mal ein paar Takte zu dir.
Genau, ihr habt mich gegebenenfalls schon mal hier bei euch im Podcast gehört. Ich glaube, das letzte Mal habe ich mit Manu über Octopath Traveler gequatscht, wenn ich mich richtig entsinne, ist ja auch jetzt schon ein kleines bisschen hier gelegentlich mal zu Gast. Ich bin der Gregor Katsios, aktuell als Moderator und Redakteur bei Rocket Beans TV hauptsächlich unterwegs, aber ich mache auch in Podcasts seit vielen, vielen Jahren. Der Plauschangriff ist ja vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, den habe ich seit 2009 quasi aus dem Umfeld dort produziert, mache aber auch sehr viel in Sachen eigene Podcasts, YouTube-Berichterstattung, habe früher Texte für Zeitschriften geschrieben, habe meine eigene Website seit über 20 Jahren mit dem RPG Heaven gehabt und mittlerweile mache ich eben viel hauptsächlich bei Rocket Beans TV, da auch weiter mit Podcast und Videoproduktion, als auch über rpgheaven.de, was mein YouTube-Kanal hauptsächlich ist, wo ich dann auch recht viel Video-Reviews, Podcasts und alles drum und dran anstelle. Und wenn es um Retro-Sachen geht, ich bin zusätzlich der Host des Retro-Clubs bei Rocket Beans, das heißt, gerade solche Sachen sind in meinem Interesse, weil ich auch viel privat auch Retro-Kram spiele.
Ja, das ist sehr cool. Manchmal laufen wir uns über den Weg, wenn in Hamburg ein Termin ist.
Gelegentlich, genau.
Gelegentlich bei Square oder bei Namco oder so. Und RPG Heaven schaue ich mir übrigens regelmäßig an. Gucke ich sehr gerne.
Das ist schön, du bist das also.
Ich bin einer von den zwei Zuschauern. Nein. Also, aber du spielst da regelmäßig japanische Spiele und das ist halt auch so mein Beuteschema und das ist ganz cool. Und ich frage mich eigentlich sowieso, warum wir nicht eigentlich öfter miteinander reden, weil wir oft Themen haben, die sich eigentlich überschneiden. Wir hatten schon drüber gesprochen, ob wir heute vielleicht stattdessen AE des Somnium Files machen. Mhm. Das machen wir vielleicht demnächst, weil mein Exemplar ist noch gar nicht da. Irgendwie hat der Publisher Lieferschwierigkeiten und ich habe mir eine Retail-Version bestellt. Aber vielleicht später.
Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Können wir, also ich bin gerne immer dabei. Es hängt alles immer natürlich von der Zeit ab, wie es funktioniert. Aber ladet mich einfach rein und ich check, ob das funktioniert. AI habe ich zum Glück schon durchgespielt. Mhm. Aber ich bin da einer von der ungeduldigen Sorte. Und ich habe mir, weil 3 Tage vorher die US-Version bei der Switch schon zum Kaufen ist, gab ich mir die einfach digital geholt für den Vollpreis. Und da denkst du, oh, Vollpreis für ein digitales Spiel, was eine Visual Novel ist. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich vor Jahren mal einfach händeringend auf Zero Time Dilemma gewartet habe, bis mal meine Vita-Fassung gekommen ist und die gedauert und das hat mich genervt. Ne? Und dann habe ich jetzt schon zugeschlagen. Also spiel's erstmal, spiel's durch und dann können wir gerne nochmal drüber reden, weil da gibt es auch einiges über das Game zu sagen.
Ja, das schon mal so als kleine Vorschau auf die Zukunft. Aber der Mega Drive Mini. Kleine Einführung. Viele Leute werden jetzt sagen, hä, schon wieder eine Mini-Konsole. Ist es nicht mittlerweile alter Hut? Und wir erinnern uns, also es gibt den Super Nintendo Mini, den NES Mini, es gibt die furchtbare PlayStation Classic und es gibt auch den Neo Geo Mini und so weiter. Und für nächstes Jahr ist der PC Engine Mini oder Neo Geo Graphics Mini angekündigt und scheint so, als würde es, ach so, C64 Mini gibt's auch. Also es scheint genau, so.
Der C64 Maxi kommt übrigens demnächst auch, ne? Also der stimmt. C64 Mini in einem großen Gehäuse.
Ja, sehr merkwürdig. Mit funktionierender Tastatur. Also es ist ja.
Ja, das ist was für ein Quatsch. Entschuldige, ich will dich aber nicht unterbrechen. Wir werden auf jeden Fall sehr auseinanderlegen, was die Artikel der Konsolen angeht.
Ja.
Ja, weil für mich ist es das Mega Drive, das Super Nintendo, das NES, ne? Die PC Engine beispielsweise.
Oh.
Also nicht wundern, wenn wir alle ein bisschen so durcheinander mit den Artikeln sind. Weil jeder, glaube ich, sagt die, oder benennt die Geräte so, wie er es seit Jahrzehnten gewöhnt ist.
Ja, voll. Also was wahrscheinlich auch so, wie man es als Kind damals irgendwie gesagt hat, irgendwie der, die das, das war bei uns
genau.
Auch ständig gemischt. Also hier im Pod nennen wir, glaube ich, ganz andere Artikel. Aber Mega Drive Mini. Und jetzt ist es so, dass Sega ja, das können wir vielleicht vorweg sagen, sich jetzt mit bisherigen Mini-Konsolen oder mit Emulationskonsolen nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, oder? Also ich würde mal so ein Wort in den Raum werfen, Ad Games.
Ja, das ist absolut nicht gut. Genau, Ad Games, das waren, glaube ich, diese Flashback, Genesis Flashback oder so haben sie die Dinger genannt. Mhm. Oder Mega Drive Flashback, wie sie rausgekommen sind. Ich meine, wenn du dir diesen Mini-Konsolentrend seit 2-3 Jahren anguckst, wo der mit dem NES Mini angefangen hat, im Grunde gab es sowas Ähnliches ja schon über Jahrzehnte. Nur das waren diese ganzen Raubkopie-Konsolen, die so, was weiß ich, du bist beim Importhändler deines Vertrauens gewesen und da sind die ganzen Paletten voll mit Polystation. Ja, was aussieht wie eine PlayStation, aber eingebaut sind 10.000 NES-Spiele in schlecht und mit schlechten Controllern. Und ich glaube, das wollte legitimiert werden von den Publishern entsprechend. Und manche haben gerne solche Firmen wie Ad Games beispielsweise beauftragt. Hey, hier haben wir ein paar Spiele, baut mal ein Gerät und einen Emulator, das können wir für Geld verkaufen. Da kostet das von den Lizenzen nicht so viel. Und da können wir noch mal ein bisschen Reibach machen, damit nicht die ganzen Raubkopierer das Geld da abbekommen. Atari hat das viel gemacht und eben auch Sega, die quasi ihre Spiele nicht nur in Disc-Collections rausgebracht haben, gab es ja für die PS3 die Collection, zuletzt nochmal die PC und Switch und so weiter, wo die Spiele noch und nöcher raushauen. Aber diese Ad-Games-Dinger waren eben ja von der technischen Qualität also richtig unterirdisch,
ja,
kann man sagen. Hast, hast du sowas mal gespielt, also die mal ausprobiert?
Ich habe die mal in der Hand gehabt, da gab es so eine portable Konsole irgendwie. Ne? Es gab ja welche, die man am Fernseher anschließen konnte, wie die Mini-Konsole. Da gab es auch eine, die war portabel. Die habe ich zum Glück nicht selber gekauft, aber ich habe die mal in der Hand gehabt und das war ganz grausig. Also, angefangen von der Haptik so, also es fühlte sich einfach nicht hochwertig an. Du konntest das Plastik halt auch eindrücken. Und es war, die Emulationsqualität war halt einfach das Hauptproblem, weil einfach also diese Collections, die Sega selber rausbringt, die Software-Collections, die hat eigentlich immer bisher passable bis ganz okaye Emulationen. So. Also gab jetzt eine Collection für die Switch zum Beispiel, die jetzt rausgekommen ist und das war in Ordnung. Also es war jetzt, es geht sicher besser, aber das war schon okay. Aber hier diese Ad-Games-Sachen, das war wirklich das Billigste vom Billigsten. Und irgendwie, was ich so gelesen habe, ich hatte die ersten Konsolen nicht in der Hand, aber ich glaube, dass die ersten Fassungen gar nicht so übel waren, vor allen Dingen, weil es auch keine Vergleichbarkeit gab und da waren die Leute erstmal froh, überhaupt irgendwie eine Art neue Sega-Konsole zu haben und die Qualität muss irgendwie so massiv abgenommen haben über die Jahre, dass die Fans gesagt haben, oh Gott, aber Sega hat da ja, hat diese Rufe auch gehört und gesagt, okay, das können wir jetzt so mit dem Mega Drive Mini nicht machen und wahrscheinlich auch ein kleines bisschen motiviert von dem, den Slashback für die PlayStation Classic, die war ja ganz grausig, hat sich sehr gedacht, okay, das müssen wir richtig machen. Und dann haben sie M2 beauftragt und M2 ist ein sehr, sehr gutes Portierungsstudio.
Genau, M2 seit vielen Jahren unterwegs, haben, glaube ich, seit Mega Drive-Zeiten selber entweder Spiele entwickelt oder für andere Firmen portiert. Und das sind eben richtige, also Hardcore-Nerds, kann man fast sagen, die da sind, die sehr sich darum bemühen, zum Beispiel alte Ports von Games akkurat umzusetzen. Ich habe etliche von den M2-Collections für die PlayStation 2 noch hier, so die Gunstar Heroes Collection aus Japan, wo es dann einfach nicht nur die Spiele vom Mega Drive auf PS2 gegeben hat, sondern du hast alle Länderversionen drin gehabt, du konntest alles Mögliche an Bildschirmeinstellungen machen, du hattest gescannte Handbücher drin, Artworks, zusätzlich noch Optionen, die das Spiel verändert haben. Bei der Phantasy Star Collection konntest du dir andere Experience-Raten einstellen und so am Gameplay ranhauen. Das waren so fast schon die ultimativen Editionen, weil sie sich einfach Gedanken gemacht haben, was sie nicht nur drumherum packen, sondern auch eben, dass sie so akkurat wie möglich an das Original erinnern, ne? Dass der Sound richtig ist, dass das Scrolling, die Ratio vom Bild, also wie das dann hochskaliert ist auf moderne Fernseher. Und das haben sie eigentlich immer ganz geil gemacht. Gerade modern oder gerade aktuell sind sie ja auf der Switch viel unterwegs mit diesen Sega Classics, die ja nochmal da sind, die auch teilweise echt sehr aufwendig neu gemacht wurden. Outrun, einer meiner Lieblinge, hat eine fantastische Switch-Neuauflage, quasi einen richtig neuen Port bekommen dafür.
Ja, ja. Und die sind halt auch sehr bekannt für diese Arcade-Perfect-Conversions. Also die haben zum Beispiel, ich glaube, das Garaga haben sie jetzt zum Beispiel letztens umgesetzt. Das ist so ein Arcade-Shooter, so ein Bullet-Hell-Shooter. Der ist sehr, sehr akkurat auf Konsole umgesetzt. Und naja, wenn man da jetzt nicht so drin ist und in der Szene, dann fragt man sich vielleicht, warum ist das so schwierig? Die Hardware von Arcade-Maschinen, die haben schon so ihre Eigenheiten. Und es ist ziemlich schwierig, das Ganze dann vor allen Dingen auch latenzfrei auf Konsolen zu bringen. Also das ist wahrscheinlich so für die meisten Leute halt so der wichtigste Punkt. Also wenn sie das mit dem Arcade-Stick spielen wollen oder so, dann wollen sie natürlich auch, dass es latenzfrei wie möglich ist. Und sie haben dann in der Vergangenheit zum Beispiel ganz viele Shooter von Cave umgesetzt. Cave ist ein super bekannter. Also die, ich glaube, Futari?
Mushihime Sama ist, glaube ich, richtig. Das ist die Käferprinzessin.
Genau. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Port, den sie gemacht haben. Jetzt auf der PS4 kommen jetzt auch, sind so ein paar Sachen angekündigt. Und Garaga war eins für die Xbox One jetzt zum Beispiel. Das haben sie umgesetzt. Und ich glaube, sie haben teilweise auch an der Mega Man Collection und so mitgearbeitet. Und auch mit Konami ein paar Sachen gemacht. Also die sind, das ist ein freies Studio. Also sie machen nicht exklusiv was für Sega. Sie machen schon viel für Sega, aber jetzt nicht nur. Sondern halt, da gibt es halt auch andere Kunden, die sie haben, aber die sind auf jeden Fall in der Szene super bekannt für die möglichst akkurateste Umsetzung, die man sich eigentlich von Retro-Spielen und von Arcade-Automaten vorstellen kann. Und das ist ein Zeichen. Also, dass Sega gesagt hat, okay, da lassen wir uns nicht lumpen und nehmen jetzt einfach die Besten der Besten, die diese Szene zu bieten hat, dass sie da keine Kompromisse eingehen, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen an die Fans, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also wenn ich M2 höre, dass die an solchen Retro-Projekten dran sitzen, dann habe ich immer so ein Grundvertrauen, okay, ich weiß, es sind somit die Besten, die an den Job dran können. Nichts gegen andere Portierungsstudios, weil es gibt auch viele, die dann gute Arbeit leisten, aber es sind nochmal diese extra Verrückten, die bei M2 sind. Und du hast es gesagt, es sind nicht nur Sega-Geschichten, die Castlevania und die Contra-Collections zuletzt sind auch von M2 gewesen. Wobei, das werden wir jetzt, glaube ich, bei Mega Drive Mini auch noch mal ein bisschen ausführen, es ist nicht immer der gleiche Standard in M2, was jetzt die Extras, die Umsetzung, wie es akkurat ist, an die Sachen dran sitzt, weil ich glaube, es hängt auch immer wahrscheinlich intern viel vom Budget ab, was sie bekommen, wie viel Aufwand sie machen können. So inhaltlich gelungen dann die Castlevania und Contra Collections gewesen sind, die hatten auch teilweise so ein paar kleine Mängel hier und da, was so die einstellbaren Bildfilter und Optionen angeht, wo du dann denkst, das habt ihr schon mal besser gemacht, anderswo, aber das ist dann auch wieder, weil man M2 mit einem anderen Standard fast schon in der Retro-Szene dann zählt, ne? Wo du bei anderen sagst, ja ey, das ist schön, dass ich ein anderes Team da nochmal bemühte bei M2, aber es ist nicht so 1000% ganz geil.
Genau, also keine Frage, das, was die hier gemacht haben, das können wir, glaube ich, schon vorab sagen, ist viel besser als das, was bei Ed Games passiert ist.
Ja, absolut.
Ich würde sagen, das ist auf dem Level von dem SNES Mini und dem NES Mini, so fühlt sich das an. Also so nah, wie man eigentlich mit einer Emulation eigentlich an das Original drankommen kann. Und vielleicht können wir erstmal kurz, bevor wir zu den Spielen und zur Spielauswahl kommen, erstmal noch bei diesem Punkt bleiben, bei der Technik. Also ich finde die Emulation sehr, sehr gut. Ich hatte das Gefühl, dass es ziemlich akkurat war. Mir sind vielleicht so minimale Unterschiede bei der Musik mal aufgefallen, dass vielleicht die Hi-Hats von so Schlagzeug ein bisschen dumpfer oder anders klingen irgendwie. Aber ganz anders als man es zum Beispiel, also Ed Games ist da jetzt einfach die niedrige Referenz, die Nicht-Referenz sozusagen. Es klingt halt sehr, sehr Supernamen Original. Also ich bei den, das sind 40 Spiele drauf und mhm. mir ist es jetzt ehrlich gesagt nur so bei einer Handvoll Titel irgendwie aufgefallen. Ich habe so ungefähr 30 davon gespielt. Und ich glaube, bei Comic Zone, dieses Prügelspiel, wo man in diesen Comic-Panels unterwegs ist, da klang die Musik ein kleines bisschen anders als in meiner Erinnerung. Aber ansonsten fühlte sich das echt sehr gut an und einen minimalen Input-Lag gibt's wohl. Das ist bei den Mini-Konsolen auch nicht zu vermeiden aus technischen Gründen. Vor allen Dingen auch, weil es ja durch den LCD-Screen auch noch mal ein bisschen verzögert wird und so weiter. Mhm. Aber es ist jetzt nicht sehr viel schlechter als bei den anderen Mini-Konsolen. Eigentlich fühlt sie sich genauso an, so vom Gefühl. Nee,
ja, man kann es, glaube ich, was jetzt so Input-Lag angeht, ich fand, es war zumindest auf meinem Fernseher, den ich hier habe, das ist so ein LG OLED, den ich mittlerweile hier betreibe, der extra auch im Spielmodus recht fix ist. Ich hatte nicht groß das Gefühl, dass da ein riesiger Input-Lag drin ist, sondern gerade bei so Action-Spielen, von denen viele hier drauf sind, es hat sich recht akkurat angefühlt. Mhm. Also da habe ich Spiele auf der Switch zuletzt gespielt, die haben sich Input-Lagig ohne Ende angefühlt. Versuch mal Bloodstained auf der Switch oder so zu spielen. Ja, ja. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bei der Musik würde ich dir zu einem gewissen Maße beipflichten. Es hängt immer davon ab, wie firm man noch mit der Originalmusik auf Mega Drive gewesen ist, weil der Mega Drive Soundchip, das ist immer was sehr Delikates, weil jeder, der versucht, den zu emulieren, der hatte so eine ganz spezielle Eigenschaft und selbst unterschiedliche Mega Drive Modelle haben einen anderen Sound rausgehauen. Mhm. Was einher denn immer geht, ist, dass sie so eine leichte Dumpfigkeit haben. Mhm. Das ist ja gesagt, ne, dass so Hi-Hats und eher hohe Töne so ein bisschen nicht ganz so schrill geklungen haben, wie man es vielleicht noch in Erinnerung hat. Da ist so ein sogenannter Low-Pass-Filter häufig noch mal drüber. Und wenn du andere Emulatoren-Lösungen nimmst, kannst du das zum Beispiel einzeln einstellen. Ich weiß nicht, ob du mal Erfahrungen gemacht hast mit dem Mega SG von Analog.
Nee, das ist ja, ich habe ihn in der Vitrine gesehen und gedacht, ah, eines Tages.
Erzähl.
Also das ist aber anscheinend die Premium-Version, ne? Also der Analog, vielleicht für die Hörer, die es jetzt nicht wissen, das ist eine sehr, sehr teure Klonkonsole, wobei Klon jetzt hier ein bisschen abwertig klingt, soll es aber gar nicht. Das ist halt ein Nachbau von der Originalhardware in einem sehr, sehr edlen Design. Ich glaube, das ist sogar Metallgehäuse, wenn ich mich nicht irre, oder?
Nee, beim Mega SG nicht mehr, beim Analog NT, nee, oder was ist NT, zumindest die NES-Ausgabe, die allererste, die hatte ein Metallgehäuse, mittlerweile machen sie für die Folgekonsolen vom Super Nintendo und vom Mega Drive, wo sie eigene gemacht haben, wo die Patente ausgelaufen sind, sodass die über FPGA-Chipsets, das sind programmierbare Mainboards, die quasi ja, wie ich nenne es immer so, es ist keine Hardware-Emulation, sondern es ist mehr eine Simulation. Ja, du programmierst dieses Mainboard so, dass es denkt, es wäre ein Mega Drive, also dass die Chips so agieren wie die Mega Drive oder Super Nintendo Chips beispielsweise. Mhm. Und die haben einen Modulslot und das Modul denkt quasi, dass es ein richtiges Mega Drive, wo es drin steckt. Und ja, die sind sehr teuer in der Produktion und sehr teuer im Einkauf. Ich konnte mir zum Glück von einem Kollegen eins leihen, weil so. Ich bin zwar Sega-Fan, aber auch nicht ganz so mega Hardcore wie manche andere. Und da hast du nochmal separate, du hast Einstellmöglichkeiten in den Menüs, weil du da nochmal eben drangehen kannst durch das neue Chipset. Und du kannst verschiedene Klangfarben einstellen. Und da gibt es so viele Philosophien, was den Mega Drive Sound angeht. Hier habe ich das Gefühl, er war auch ein bisschen dumpfer, als ich es jetzt von anderen Varianten gewöhnt bin. Aber dir wird kein Unterschied auffallen, wenn du lange, lange Zeit keinen Mega Drive mehr gespielt hast. Und eigentlich hört es sich hier richtig gut an.
Ja, würde ich auch sagen. Also vor allen Dingen, wenn man da jetzt neu irgendwie reinkommt oder so, wird einem da jetzt nichts irgendwie merkwürdig oder komisch vorkommen. Also das ist, glaube ich, auch so die Hauptsache. Klar, die super, super, super Extrem-Fans, die das jetzt alles auch auswendig kennen, die werden diese Unterschiede natürlich dann auch sofort ausmachen können. Aber selbst die müssen zugeben, dass es echt schon echt nah am Original ist. Und für alle anderen ist es eigentlich nicht so nicht gewichtig, also
Absolut nicht. Ist dir eigentlich, also Input-Delay hatten wir zwar gesprochen, ist dir ein Sound-Delay aufgefallen? Weil das wurde auch recht häufig im Vorfeld erwähnt von einigen Leuten, weil ja auch das NES Mini und das Super Nintendo Mini, beide haben auch so ein ganz leichtes Sound-Delay, dass so ein paar Millisekunden später die Sachen kommen. Ich habe versucht, aktiv so beim Spielen darauf zu achten mit diesem Vorwissen und ich meine da so ein bisschen ausgemacht zu haben, was weiß ich, zum Beispiel, wenn du bei Mega Man ballerst, dass der Baller-Sound ein bisschen später kommt, als wenn du es auf einem richtigen Mega Drive machst. Ich habe jetzt alles bei mir aufgezeichnet und werde das mal in meine ganzen Schnittprogramme reinpacken, um zu sehen, ob da wirklich ein Delay verglichen mit dem Original da ist. Zumindest dadurch, dass das Input-Delay so gering ist für mein Verhältnis, hat sich das fast verschummelt, wenn da ein Sound-Delay drin wäre. Es hat sich auf meinem Flatscreen-Fernseher eigentlich alles insgesamt gut angefühlt, ganz subjektiv gesehen.
Da stimme ich zu. Also bei den Ringen vielleicht bei Sonic ist mir das. Da fällt's, also wenn du was aufsammelst und es ist so ein ganz heller, deutlicher Sound, da könnte ich mir bilde ich mir ein, dass es so eine ganz kleine minimale Verzögerung gab, aber nicht so, dass es mich gestört hat. Also man ist ja durch moderne Konsolen ja einiges gewohnt, was Delays und so betrifft. Also wenn du versuchst, so Spiele wie Parappa the Rapper oder so in der Neuauflage heute zu spielen.
Das geht nicht, das geht kaum noch.
Es ist, das ist wirklich, es ist eigentlich schon fast ein Thema für sich, diese ganzen Input-Delay-Sachen und die Bildbearbeitung und so und weshalb alte Spiele teilweise gar nicht funktionieren. Aber gerade so als Fan von alten Spielen, da fällt mir dann halt schon bei einigen Konsolen, je nachdem durch wie viele Geräte du das auch schleifst, also wenn du das Analog-Signal transportierst, irgendwie digitalisierst, dann gibt es ja auch nochmal eine Verzögerung. Da habe ich viel Schlimmeres gewohnt. Also ich finde es so, wie es jetzt ist, echt okay. Also ich glaube, ohne einen Röhrenfernseher und ohne die Original-Hardware kommt man da sowieso heute nicht mehr dran. Also wie realistisch ist, dass man jetzt noch eine Röhre irgendwo hinstellen kann in der Wohnung und dass man dann braucht man ja meistens einen dedizierten Raum dafür und den Platz. Und es ist wirklich ganz minimal. Also bei anderen Spielen ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Das kommt auch so ein bisschen drauf an. Also es gab zum Beispiel bei Action-Rollenspielen oder so etwas, da sind ja auch ein paar auf der Sammlung drauf, da ist es nicht drin. Und ich meine, bei Dario ist ein kleines bisschen, aber nicht so sehr, dass es irgendwie drin ist. Bei Calums zum Beispiel, das Puzzlespiel, da spielt das echt überhaupt gar keine Rolle.
Ja, das Wichtigere ist da wirklich der Input-Lag bei der Steuerung eher und dadurch, dass sich das für mich gut angefühlt hat, hat sich für mich persönlich eben, ne? Wie gesagt, das ist so jetzt gerade auch hier, weil wir so hohe Standards an dem Tool setzen, sind das so eher die Sachen, auf die man sich so ein bisschen konzentrieren kann, weil das auch eben im Gespräch ist, weil das sind ganz bestimmt die Punkte, die von Leuten dann angeführt werden. Oh, aber ich habe gehört, da ist ein Sound-Delay. Oh, aber ich habe gehört, da ist das und das. Und wie gesagt, rein subjektiv, ich bin gut mit den Spielen zurechtgekommen und mich hat es jetzt beim Spielen, wenn ich nicht darüber Bescheid gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht bemerkt.
Nee, das denke ich auch. Also ich habe dann auch nochmal nachgelesen, was die Spezialexperten sagen, so Digital Foundry und so. Und selbst die müssen zugeben, dass es alles Nitpicking ist. Und mir persönlich ist es jetzt in meinem eigenen vier Wänden jetzt nicht so groß aufgefallen. Vielleicht können wir kurz über die Feature sprechen. Klar, über die Spieleliste reden wir gleich, aber so an sich ist das Gerät auch so, wie man sich das vorstellt vom Umfang her. Man hat da also Save States drin, das heißt also, man kann dort einen Speicherstand, wie man es von Emulationen gewohnt ist, einfach direkt an der Stelle, wo man jetzt gerade ist, speichern und an der Stelle dann auch weiterspielen. Das heißt, es ist nicht anders als bei NES Mini oder Super Nintendo Mini. Es gibt Bildfilter, die sind
Es gibt einen Bildfilter.
Der ist nicht so geil. Das ist so ein Scanline-Filter, aber ehrlich gesagt sah der jetzt nicht so gut aus.
Den haben sie nicht gut hinbekommen, leider. Nee. Also normalerweise machst du solche Scanline-Filter, die so ein bisschen an das Röhrenbild erinnern sollen, wenn du mit dem guten RGB-Kabel oder so, das du früher gehabt hast. Die, wenn sie ein bisschen weicher sind, sind die vollkommen in Ordnung. Dann benutze ich die auch ganz gerne. Aber die hier sind recht harsch und ich mag das Bild nicht, wie es hier damit verfremdet wird. Also mir gefällt der leider hier überhaupt nicht.
Mir auch nicht. Also ich habe die sowieso nie an. Also ich will das gar nicht simulieren. Also es gibt so ganz wenige Gründe, um so einen Scanline-Filter noch drin zu haben bei so Emo-Spielen. Ich finde so dieses Pixel, diese harte Pixel-Optik, die finde ich eigentlich geil. Also das habe ich deshalb auch ganz gerne umgefiltert. Aber du kannst es dir in 4:3 und in 16:9 darstellen lassen und so etwas. Du kannst den Hintergrund ein bisschen verändern. Da gibt's halt ich nehme sowieso immer schwarz, weil mich das immer stört.
Ja. Mache ich auch.
Aber wer Bock hat, kann sich da irgendwie, ich weiß nicht, dieses Kacheldesign, ne, irgendwie im Hintergrund
zum Beispiel. Ja, es gibt zwei Stück. Es gibt einmal dieses Kacheldesign plus du hast so 90er-Jahre-Style Zeichentrickboxen in der Sonic-Silhouette irgendwie. Also wenn du die volle 90er-Packung haben möchtest, dann kannst du das reintun. In Sachen von wegen, ich habe jetzt hier, ich habe ein OLED hier und ich habe so ein bisschen Angst von wegen Burn-In, weil du, wenn du da zu lange irgendwas spielst und das ist ja ein statischer Hintergrund, anstatt dem Schwarz, was da dran ist, dann möchte ich nicht irgendwann eine Silhouette von Sonic da drin bei anderen sehen. Hätte ich Angst bekommen.
Ja, das wäre fatal, wenn ich der Sonic angucken würde. Aber das ist genau, solche Sachen sind da also drin, das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz über das Äußere reden. Also die Minis, ich finde, ein großer Reiz ist natürlich, diese kleinen Geräte in so einer Miniaturform zu haben. Die sind ja irgendwie so auf mindestens die Hälfte irgendwie runtergestaucht und aber trotzdem so akkurat nachgebaut. Und das war bei den Vorgängern, also von Nintendo und so, war das alles schon ziemlich cool. Also ich fand zum Beispiel, dass der Super Nintendo echt ziemlich geil aussah. Sogar der PlayStation Classic, also über den meckert man ja viel, aber das Gehäuse war einfach sehr nice, weil man da irgendwie.
Das Gehäuse ist top. Ja, bei PlayStation Classic ist das Beste am Gerät.
Das stimmt. Deswegen habe ich es auch überhaupt gekauft für 20 Euro irgendwann.
Und die Controller tatsächlich, also dass du nochmal so ganz alte PlayStation-Controller hast, die kannst du zum Glück auch an andere Geräte anschließen und verwenden, die PlayStation-Dinger. Solange du keinen Analog brauchst, ist es auch ganz nett.
Das stimmt. Also die sind wirklich gut nachgestellt. Und für viele und für mich persönlich auch, ich habe die zum Beispiel alle so in der Reihe auf meinem Schreibtisch aufgestellt und finde das sehr charmant und irgendwie schön, diese Geräte in so einer kleinen Version zu haben. Und ich finde, da muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Ich war im Frühjahr dieses Jahr, war ich bei Sega in Japan, in Tokio, habe die besucht und da haben sie den Mega Drive Mini zum ersten Mal so auch einem westlichen Publikum vorgestellt. Das war im Rahmen von einem Sega-Fest. Und dann hatte der Produzent das Gerät halt, die erste Version quasi mitgebracht. Und er dann so, ja, hier ist der kleine Mini, ihr könnt ihn ruhig in die Hand nehmen, könnt ihr ruhig ausprobieren. Und in dem Moment, wo, ich weiß gar nicht, ob das war ein Kollege, seinen Finger in den Modulschacht gesteckt hat und diese Modultore nachgaben, haben alle so, oh. Und das muss man sagen. Also solche Sachen sind danach gebaut. Also der Modulschacht ist wirklich ein Schacht.
Genau, auch wenn da nichts drin ist, aber es ist ein Schacht, wo du theoretisch, das verkaufen sie in Japan ja, dieses Paket mit den Attrappen der anderen Geräte und Module, die du da reinpacken kannst für das komplette Retro-Gefühl.
Ja, richtig geil. Und es geht ja weiter, also der Lautstärkeregler macht nichts, das ist rein kosmetisch, aber den kannst du bewegen.
Aber er lässt sich bewegen.
Ja. Genau. Und dann, womit ich gar nicht gerechnet hätte, das war in dem Moment bei dieser Präsentation halt völlig mindblown, du kannst auch den Expansion Bay, diesen Expansion Slot an der Seite einfach rausnehmen, da ist auch nichts drunter, aber du kannst es einfach machen.
Genau. Der ist eigentlich dafür da beim Original und ist, also ich habe auch kleine Gerät mit dem Original deutschen Mega Drive 4 verglichen, um mal zu sehen, was da für Unterschiede sind und vor allem die europäische Version, da wo der Expansion-Slot ist, ist der auch, ne, lässt sich genauso aufmachen, kannst ihn also an die Mega-CD-Mini-Attrappe aus Japan draufpacken, damit es akkurat ausschaut. Da haben sie sich echt sehr viele Gedanken gemacht. Einzige Unterschiede, die ich ausgemacht habe, natürlich vorne ist jetzt kein Loch da, wo der Kopfhörerausgang ist vom Mega Drive, weil da ist jetzt nur eine kleine Delle drin, das ist so den Gedanken daran transportiert. Und ich glaube, der Schriftzug irgendwie drumherum, so Mega Drive, High Power, irgendwas da, wo sie 16-Bit-Letter sind, irgendwas war da auch dezent anders als beim europäischen Mega Drive ansonsten, aber es ist eine sehr, sehr schöne Miniaturisierung.
Total. Ne? Also vorne, wo die Controller-Slots sind, sind jetzt stattdessen USB-Steckplätze, ist ja klar.
Und zwei Stück und hinten HDMI und USB-Mikro für Strom. Ne?
Genau. Also das kannst du dann betreiben mit deinem mit den USB-Ladeadaptern. Da kannst du es, ich weiß nicht, am Fernseher habe ich es jetzt nicht probiert, ich habe das direkt an Ladeadapter dran gemacht, aber potenziell ist der Energieverbrauch so groß wie bei den anderen Mini-Konsolen halt auch. Also bei, wer sein SNES-Mini vielleicht am Fernseher anschließen kann, weil der USB-Ausgang genug Saft liefert, der wird dann potenziell wahrscheinlich auch seinen Mega Drive-Mini daran betreiben können.
Ich denke mal, genau, zur Sicherheit nochmal gucken, weil mittlerweile verbaut ja keiner oder packt keiner mehr von den Mini-Verkäufern da ein eigenes Netzteil mit dazu, sondern nur das USB Kabel und ich habe hier noch mein Raspberry Pi Netzteil, was ich gern für sowas dann verwende, weil ich weiß, dass da genug Saft dahinter ist, wenn denn nötig. Aber in meisten Fällen konnte ich es auch wirklich, wie du schon gesagt hast, in den USB-Anschluss vom Fernseher anschließen, sodass du alles in einem hast. Ne? Ja. Und was auch noch hilft, wenn wir mal über die Controller sprechen, da die sind sehr, sehr akkurat nachgebaut. Die drei Button-Controller hier, ich habe es auch mit dem originalen Mega Drive-Controller verglichen, Kabel ist länger bei den neuen als beim alten, also das ist schon ganz cool. Knapp 2 Meter ungefähr lang, sodass du auch das Ding theoretisch, wenn du jetzt der Fernseher nicht zu weit von dir weg ist, nicht so wie beim NES und Super Nintendo Mini ganz nah dran sein muss mit den Mini-Kabeln, also bei den 2 Metern geht das schon einigermaßen und ja, da haben sich auch zum Glück Mühe gegeben, das akkurat umzusetzen, auch was so die Genauigkeit des Steuerkreuzes angeht. Funktioniert leider nicht bei allen Spielen so perfekt, weil manche brauchen ja ein bisschen mehr Knöpfe, aber reden wir noch bald drüber.
Genau. Ja, nee, Controller ist ein gutes Stichwort. Also insgesamt das Gehäuse finde ich super. Also von den ganzen Mini-Konsolen finde ich, beeindruckt mich das am meisten. Wegen dem Slot. Das ist so bescheuert eigentlich. Auch so, eigentlich ist es völlig unnötig, aber es ist halt so geil, dass es mittlerweile Fans so, so ästhetische Sachen irgendwie nachdrucken.
So 3D-gedruckte Module selbst gemacht da reinpacken, ja.
Ja, und ich glaube sogar, dass Sega zumindest in Japan da was geplant hat, dass man da irgendwie auch so Miniaturformat Sega CD oder so, sind die jetzt gerade, glaube ich, am Machen zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, nee, sie haben, ich weiß nicht, ob du es jetzt schon kaufen kannst, aber sie haben es so in den letzten Streams vorgestellt, wo die Spiele damals noch bekannt gegeben wurden. Und eben da sieht man eben dadurch, dass die Klappe da ist, es gibt einen ganzen Stoß an diesen Fake-Modulen, die schon dabei sind, wo du irgendwie so ein 10er oder 20er Pack dir holen kannst, die einfach nur, die, da ist nichts drin, du kannst sie einfach in den Slot reinpacken, damit es cool ausschaut, und die haben ein Mini-Mega-CD der ersten Art des japanischen drauf, ein Mini 32X ist auch noch mit
geil,
dabei.
Geil, ne? Geil.
Und ja, ich habe irgendwo noch gesehen für die westliche Fassung, dass welche noch ein Mini Sonic und Knuckles und ein Mini Sonic 3 gemacht haben, weil das war ja auch so ein Aufsteckmodul, ne? Wo du dann Sonic und Knuckles nehmen konntest und Sonic 3 raufpacken. Also du kannst dir diesen Tower of Doom, diesen Mega-Mega-Drive-Berg, kannst du theoretisch nachbauen. Das sind, ist alles nur Plastikattrappen natürlich, aber es zeugt davon, ja, diese schöne Nostalgie, die die Leute für die Mega-Drive-Sachen haben, kannst du dir damit ausleben, wenn du diesen Mini-Tower dann da hast.
Ja, mit dem Vorteil natürlich, dass man jetzt nicht drei Netzteile braucht, um das ganze Monster zu betreiben.
Oh, das war, hattest du einen 32?
Ja, ich hatte auch den Sega, also ich hatte das komplette Ding, also ich habe das sogar noch. Und man muss ja tatsächlich jedes einzelne Modulteil an den separaten Stromanschluss anschließen. Das heißt, du musst wirklich extra mit einer Steckerleiste dahin das ganze Teil betreiben, wo man hat das Gefühl, man hat ein kleines Kernkraftwerk da stehen.
Ey, und 32X noch, das war noch, das ist, bei mir, ich hatte Mega Drive 1, das 32X, aber ein Mega CD 2. Ne? Das heißt, es sah auch noch mal ein bisschen verquert aus, weil nicht alles genau gleich designt war. Und beim 32X musst du ja noch diese Schienen reintun ins Mega Drive, weil es sonst irgendwie Kontaktschwierigkeiten gab.
Ja.
Das Bild noch mal durchschleifen. Ich glaube, ich habe echt wirklich so ein ganzes Regal und nur eine Steckerleiste plus der Kabelsalat. Das war nur für den ganzen Mega Drive-Aufbau gewesen, für die drei Spiele, die es dann dafür, für diese Kombination gab insgesamt. Was für ein Quatsch.
Was für ein Quatsch, ne? Absoluter Oberwahnsinn, auch ein Kapitel für sich. Aber cool, dass man sich das so in kleiner Version halt nochmal nachbauen kann. Das ist wirklich sehr geil. Und was die Controller betrifft, also Dreibacken-Controller hast du gerade schon gesagt. Das fände ich, also es ist durchaus kritikwürdig, weil, also viele Leute sind natürlich mit dem Drei-Button-Layout aufgewachsen. Deswegen macht es vielleicht aus nostalgischer Sicht ein bisschen Sinn, das dann auch so zu machen, aber sind wir mal realistisch, also die meisten hätten wahrscheinlich lieber den 6-Button-Controller gehabt und das wäre so mein erster Kritikpunkt. Bist du zurechtgekommen oder hast du Schwierigkeiten gehabt?
Also ja, ich präferiere auch persönlich den 6-Button-Controller. Ich habe hier tatsächlich auch mittlerweile so einen nachgebauten USB-Controller von Retro Flag, nicht von Retrobit, die ja, Sega hat ja eine Koop mit Retrobit, dem Hersteller gemacht, die dann jetzt den 6-Button-Controller für das Mega Drive Mini auch hier in Europa rausbringen. Du kannst es dir also separat kaufen, das funktioniert dran. Leider habe ich, also ich habe andere Controller hier probiert, ob der andere nachgebaute Mega Drive 6-Button-Controller oder andere USB-Controller, keiner hat am Mega Drive Mini funktioniert. Du musst wohl wirklich die Zertifizierten die holen. Und ich finde von der Haptik und von dem, so wie sich das Steuerkreuz anfühlt, von den Knöpfen, das meiste ist in Ordnung mit dem 3-Button-Pad. Also es ist wirklich schön nostalgisch und es ist auch präzise. Allerdings, ich dachte eigentlich, dass sie wirklich auf zumindest dieses eine Spiel, wo es wirklich wichtig ist, verzichten auf der Collection, wenn sie das hier schon so machen, weil in Japan gibt es ja die 6-Button-Pads dazu. Das ist nämlich Street Fighter 2, was hier mit dabei ist. Weil Street Fighter 2 ist eigentlich unspielbar mit den 3-Button-Pads. Du hast ja 6 Knöpfe, die du brauchst. Und so wie es funktioniert hat mit 3 Buttons für die armen Kinder, die nur 3 Buttons damals hatten, nicht das 6-Button-Pad. Du hast auf A, B, C die 3 Schläge und wenn du auf die Kicks umschalten willst, musst du Start drücken und dann werden die Kick-Buttons drauf. Das heißt, du musst zwischen den Kombos immer Start drücken, wenn du dann Punch- oder Kick-Kombos machen willst. Es geht irgendwie, wenn man Street Fighter-Experte ist, aber dass du diese unschöne Erinnerung an die Vergangenheit damit reinpacken musst, nur um zu sagen, hey, die meisten Leute sind an 3-Button-Pads gewöhnt, ja, hätte meines Erachtens nicht unbedingt sein müssen. Ich hätte lieber statt 2 3-Button-Pads, immerhin sind 2 mit dabei, was ganz cool ist, das machen ja nicht viele von den Mini-Konsolen-Herstellern. Also, na gut, Nintendo hat es gemacht beim Super Nintendo Mini, aber du hast meistens nur ein Pad mit dabei und hier sind immerhin 2 dabei. Ich hätte aber auch mit einem 6er-Button hier mich zufrieden gegeben und wenn es die anderen optional zu kaufen gäbe für 15 Euro oder so, wäre es auch okay für mich gewesen.
Ja, ja, das Ich finde die von der Haptik auch eigentlich ganz gut. Die kommen mir so ein bisschen leichter vor. Ist das Einbildung? Also ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass die aktuelle Controller einfach allein durch die Batterien, durch die Akkus, die da drin verbaut sind, generell einfach ein bisschen schwerer sind. Ich finde,
es ist Einbildung. Ja, ich hab den Original noch in der Hand gehabt zum Vergleich und die sind ungefähr gleich schwer.
Ah, interessant, ne? Woran man sich gewöhnt. Und jetzt hast du das Original in der Hand gehabt. Ich habe nämlich leider keinen Originalcontroller mehr. Obwohl ich die Originalkonsole habe, sind die Controller alle mittlerweile kaputt. Ist denn das D-Pad, also das Steuerkreuzen, auch noch genauso wie vorher? Weil das kommt mir bei der neuen Version so müh zu weich vor.
Die Haptik ist leicht anders. Also ich kann es nicht zu 100% genau vergleichen, weil das Original Mega Drive Pad, was ich hier habe, ist komplett verschlissen. Ne, das heißt, es hat so ein bisschen andere Druckpunkte und die Knöpfe kleben dann teilweise, dass ich nicht exakt sagen kann, ob das hier genau repliziert wurde. Was ein bisschen anders ist, ist die Oberfläche vom Steuerkreuz. Die ist nämlich glatt beim Original Mega Drive Pad gewesen und hier ist sie ein bisschen angeraut auf dem Steuerkreuz selber, sodass du eine leichte Haptik anders hast. Aber wie sie es eigentlich drückt, würde ich fast sagen, das hängt eher mit dem Unterschied zusammen, dass du hier wirklich ein brandneues Pad hast, Mega Drive Pad. Vielleicht haben sie sogar die gleichen Schalen benutzt, die sie damals hatten, oder zumindest die Werte, um die dann herzustellen. Und die Unterschiede sind, wenn, dann entweder marginal oder eben man hat einfach nicht mehr den Vergleich, um es mit dem anderen hier anzufühlen. Also für mich war es eigentlich alles sehr gut.
Ja, also es fühlt sich aber insgesamt halt aber auch wertig an. Auch da ist es echt so. Also da hat sich aber bisher auch kein Hersteller bis auf der C64 also richtig.
Aber der war aber auch original scheiße, muss man sagen. Original war der nämlich auch beschissen am C64.
Ja, okay, aber er war nicht so scheiße wie jetzt das Remake. Also
ja,
es war schon.
Ja, dass der C64 Mini ist scheiße, musst du sagen, weil er eben so ein mega Delay bei der Steuerung noch extra hat.
Ja,
das macht es noch ein bisschen schwieriger. Ganz. Aber man merkt, wie beknackt das damals mit den Joysticks am Computer gewesen ist.
Ja.
Meine Herren.
Es ist auch deutlich besser als zum Beispiel die Neo Geo Mini Pads, die es dann auch gab. Also da hat man ja zum Beispiel das Klicken und so dann irgendwie weggelassen. Aber das ist jetzt echt das Niveau von den PlayStation-Controllern oder von den Super Nintendo-Controllern wirklich gut. Und das Zweibeiliegen ist top. Das ist ja wirklich etwas, das kann man Nintendo dann ja wirklich als Kritik vorwerfen, dass dann zumindest beim NES-Mini, da gab es ja irgendwie nur einen Controller dabei. Und wer will die Spiele denn alleine spielen? Also abgesehen davon, dass das Kabel zu kurz ist.
Und die waren limitiert, die Controller, ne? Wenn du dich erinnern kannst, dass es da noch, gibt es noch welche zu kaufen? Die wurden teilweise für Arbeit viel Geld nur für Controller ausgegeben, weil die ausverkauft waren damals. Also zusätzlich zur NES-Mini-Knappheit, die ja eine Zeit lang geherrscht hat. Und das finde ich einfach komplett blöd, wenn du für einen Controller irgendwie, der 15 Euro dann kostet im Einkauf, auf einmal 70 ausgeben musst, weil irgendwelche noch sich schön die Taschen voll machen wollen auf eBay.
Ja, und
das ist ganz, ganz merkwürdig.
Und das kam ja irgendwie auch passend zur Weihnachtszeit und so. Und klar wollten die Leute dann halt auch zwei Controller haben. War das alles sehr unglücklich. Aber da von meiner Seite aus auch keine Kritik. Also was ich noch sagen kann, ich habe hier so Adapter von einem 8-Bit, nee, warte mal, wie heißen die? 8-Bit-Do.
Genau. 8-Bit-Do, ja.
Genau. Die funktionieren leider bis zum aktuellen Standpunkt noch nicht. Also ich habe so All-Around-Adapter, die ich hier zumindest an den anderen Konsolen anschließen kann. Bei den Nintendo-Konsolen ist es ein proprietärer Anschluss, das heißt, es ist sowieso kein USB, da braucht man einen eigenen Adapter. Aber ich habe zum Beispiel auch einen für so Android-Geräte oder halt auch einen für den PlayStation Classic, die Updates bekommen haben in letzter Zeit, aber da ist bisher noch nicht der Sega Genesis mit berücksichtigt, was auch ein bisschen daran liegen kann, dass die jetzt auch einen eigenen Controller dafür rausbringen wollen, auch einen 6-Button-Controller. Der kommt, glaube ich, irgendwie im November oder so und es kann sein, dass das Update auch erstmal nicht bringen, aber nur für den Fall, dass ihr auch so einen Adapter habt, macht euch da keine Hoffnung, den kann man jetzt erstmal nicht benutzen.
Ich habe so einen Adapter von 8-Bit2 auch, aber hauptsächlich, um an der Switch mit verschiedenen Controllern zu spielen, weil die Switch einfach nur Scheiß-Controller hat. Ja, wer will schon Jump-Runs mit Joy-Cons spielen, dann nehme ich das PS4-Pad lieber. Und der funktioniert tatsächlich bei mir auch am PC einwandfrei und ich habe mir zuletzt noch dieses SN30 Plus Pro-Pad oder so geholt von 8-Bit2, was so an das Super Nintendo-Pad erinnert, aber auch noch Analog-Sticks und das die Hörnchen hat an der Seite zum Greifen, die ganz cool sind. Also das benutze ich zurzeit auch recht häufig. Mega Drive Mini hat weder mit irgendwelchen Adaptern noch andere Kabel-Controller, die ich hier hatte, was genommen. Also PlayStation-Controller, PlayStation Classic-Controller ging nicht, andere USB-Dinger. Da ist einfach wahrscheinlich, entweder ist da so ein Lockout drin oder muss wahrscheinlich wirklich spezielle Software geschrieben werden. Und wenn 8-Bit2 was macht, die sind ja normalerweise qualitativ immer ganz gut. Kann ich sehr übrigens empfehlen, wenn man jetzt nicht am Mega Drive Mini spielen möchte, aber die haben so ein eigenes Mega Drive Pad nachgebaut, was für das Analog, das Mega SG gewesen ist, die Edelvariante. Und die gibt es auch mit dem richtigen Mega Drive-Anschluss, wenn man also einen guten Bluetooth-Controller fürs originale Mega Drive haben will. Die sehen nicht exakt aus wie das 6-Button-Pad, aber sind daran angelehnt und die sind vom Steuerkreuz und von den Knöpfen her top-notch, sind richtig gut.
Ja, die sind super. Also da bin ich auch großer Fan von dem Hersteller. Was ich auch noch sagen kann, der Mayflash-Adapter, der Magic NS, der funktioniert leider nach aktuellem Stand auch noch nicht. Den habe ich mir mal gekauft für den Neo Geo Mini, damit ich da auch Wireless spielen kann. Schön mehr Eslack am Fernseher. Und da gibt es halt eigentlich regelmäßig Updates für, aber jetzt, ich bin gerade auf der Webseite, da gibt es halt noch nichts leider. Also bisher nicht, aber das Gerät ist ja noch nicht raus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht noch was nachgerückt kommt oder so. Oder vielleicht, keine Ahnung, wie da der Deal ist. Vielleicht lässt Sega das ja auch gar nicht zu. Müssen wir mal abwarten. aber viele Leute wollen ja vielleicht auch Wireless spielen, auch wenn es jetzt die Latenz ein bisschen erhöht. Aber naja, vielleicht das nur mal so als Info am Rand. Aber Controller auf jeden Fall gut. So, ja. Endlich die Games.
Die Games.
Und ich finde, also jetzt haben wir hier positiv und negativ abgewogen. Das Gerät hält gut mit und so weiter und so fort. Vorteile, Nachteile. Ich finde, das Teil killt's total bei den Spielen. Es ist die Spielauswahl von 40 Titeln. Ich kann mir kaum vorstellen, dass da ist eigentlich für jeden was dabei. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Wo fangen wir an?
Ich habe es gerade hier vor mir und du kannst hier auch sortieren im Menü, je nach alphabetisch oder ich habe es hier nach Erscheinungsdatum gemacht, um mal zu sehen, wie sie es hier. Und du kannst zusätzlich, das können wir nochmal erwähnen, es gibt ja 40 plus 2 Spieler, ne? Da sind ja noch zwei, die es in der Form gar nicht auf dem Mega Drive gegeben hat, die hier nochmal umgesetzt wurden mit Tetris und mit Darius, können wir nochmal drauf angehen. Aber das Schöne daran ist, all diese Spiele, wie du gesagt hast, sehr gut variantenreich ausgewählt, aber es sind auch, je nachdem, welche Sprache man anstellt, die verschiedenen Länderversionen drauf. Das heißt, wenn du auf Japanisch stellst, hast du nicht nur die japanischen Cover zur Auswahl, sondern es sind auch die japanischen Spieleversionen, wo es wichtig ist, weil einige Games teilweise eklatante Unterschiede auf Japanisch haben und andere Hersteller würden sich das extra bezahlen lassen, müssen ein japanisches Mega Drive Mini importieren. Also hier funktioniert das tatsächlich. Und geil ist es, wenn du es auf Deutsch packst. Es gibt eine Handvoll Spiele, die deutsch lokalisiert sind. Und oft wird ja selbst beim Super Nintendo Classic Mini, ne, da ist ja nicht das deutsche Legend of Zelda dabei, wenn ich jetzt mich nicht komplett irre. Und hier ist aber das deutsche Landstalker drauf, das deutsche Story of Thor. Also du kannst alles in den Originalversionen spielen, wie du es hier auch in Europa kanntest, nur im Vollbild und in 60 Hertz, was ich ganz geil finde.
Ja, es ist super. Also vor allen Dingen, also ein Beispiel wäre zum Beispiel Dynamite Heady. Das ist ein Spiel von Treasure. Treasure ist ein richtig guter japanischer Entwickler, die so ein paar wirklich große Klassiker gemacht haben, wie Gunstar Heroes und so. Sollte man kennen. Und Gunstar Heroes ist übrigens auch drauf. Und ist auch drauf, ja. Dynamite Heady ist zum Beispiel in der japanischen Version einfacher. Also aus irgendeinem Grund ist die westliche Version schwerer und die japanische Version hat irgendwie auch zusätzliche Story-Elemente und so ein paar leichte inhaltliche Unterschiede. Also genau.
Boss-Designs sind teilweise komplett anders, also keine Ahnung, warum sie es angepasst haben, wahrscheinlich um sich entweder an europäische oder amerikanische Sensibilitäten anzulehnen, aber genau diese Unterschiede sind dann drin und dann hast du eben die japanische Version, wenn du auf Japanisch umstellst.
Mega gut, ey. Also das ist richtig, richtig geil. Und also man bricht da im Prinzip, eigentlich, das müssen ja mehrere ROMs irgendwie sein, die dann drauf gespeichert sind, aber das ist dann auch gleich mitwechselt. Und man, viele japanische Cover sind auch irgendwie ein bisschen cooler, ein bisschen ausgefallener. Für Liebhaber ist es auf jeden Fall ein tolles Ding.
Ja, dass sie jedes Cover gescannt haben von jeder Region und du kannst es ja auch einstellen, dass du die Cover von der Seite siehst, dass du auch den Spine sozusagen siehst, als ob du das in deinem Regal angucken würdest, wenn du die Module tatsächlich noch gesammelt hast. Also das ist, ich finde es immer, wenn da Aufwand gemacht wird und das hübsch ausschaut, dann ist es für mich so das kleine i-Tüpfelchen nochmal drauf. Und in der Seitenansicht wurden sogar die Unterschiede der Modulverpackungsdicken berücksichtigt, ne? Da gibt es so EA-Module zum Beispiel in Japan, hat eine bisschen dickere Verpackung. Das heißt, diese Verpackung von Road Rash 2 ist doch breiter als die anderen. Das wird repräsentiert dann innerhalb. Oder die kleine Verpackung von Super Fantasy Zone hat dann ein kleines Cover anstatt ein großes. Also all diese kleinen Nicklichkeiten haben sie tatsächlich beachtet
hier. Ja, also schöner kann man eine digitale Sammlung eigentlich fast gar nicht darstellen. Also das ist sehr, sehr schön, auch übersichtlich, ist auch gut. Irgendwie gibt es ein exklusives Musikstück im Menü von einem Sega-Komponisten.
Genau, von Yutsuko Shiro, der die Musik gemacht hat zu Streets of Rage 1 und 2 beispielsweise, Story of Thor und wie sie alle heißen, sehr berühmter Musiker. Das ist kein komplett originäres Stück, sondern es ist mehr so ein Mashup von sehr, sehr vielen Liedern von Spielen, die hier drauf vorhanden sind. Läuft für viele Minuten lang und da hat er einfach so ein eigenes Medley draus gezaubert, was ganz cool ist, weil du erkennst teilweise die Melodien wieder, aber ein bisschen angepasst in diesem schönen Eurobeat-Techno-Yutsuko-Shiro-Style.
Ja, es ist geil. Also passt auch perfekt in so ein Menü, weil man dann irgendwie, weil man will alte, bekannte Sachen hören und daran erinnert werden, wie die Melodien klingen, aber trotzdem es modernisiert haben. Und ich finde, das ist genau die richtige Mischung. Auch wenn es jetzt nicht ganz den Nintendo-Charme natürlich hat, da fand ich die Melodien im Menü eigentlich auch immer sehr cool. Ja, aber passt ganz gut zu Sega.
Für die cooleren Kids, ne? The Battle One Wins, glaube ich, war der deutsche oder der europäische Slogan damals.
Genau. Ja, es ist ja auch ein bisschen cool. Stimmt, es klingt ein bisschen tanzfähiger, sagen wir es so.
Ja, du weißt, Mega Drive war damals, also wenn die 11-jährigen Super Nintendo waren, dann wären die Mega Drive Kids die 13-jährigen. Ne? Also, es war für den ein bisschen cooler. Du weißt ja auch, Sonic hat ja rote Turnschuhe gehabt. Die coole Attitüde von Bill Clinton sollte er übertragen. Das ist kein Witz, weil das ist tatsächlich eine der Vorlagen. Ja.
Das ist die Tute-Ära, kann man fast sagen. Ne? Da gab es ja, ganz viele. Genau. Also ganz viele von den Maskottchen, die dann auch rauskamen. Also alle wollten so sein wie Sonic. Und es gab ganz, ganz viele Plattformer, die zu der Zeit rausgekommen sind, die versucht haben, so etwas Ähnliches durchzuziehen. Erinnerst du dich noch an Coolspot?
Natürlich an Coolspot und viele, viele, viele anderen, die auch mal entweder funktioniert haben oder gescheitert sind. Bubsy.
Ist ja auch noch wollte ich gerade sagen.
Ja. Du hattest die, was cool war, waren die ganzen Disney-Umsetzungen, von denen wir hier auch ja eine haben auf Mega Drive, hast sowas wie Castle of Illusion, Quackshot bevorzugt. Hier hast du World of Illusion und Castle of Illusion beispielsweise drin. Hast du denn irgendwelche Sachen, die dir noch besonders herausgestochen sind, an Highlights von den 42 Spielen hier?
Vielleicht können wir direkt sagen, dass ein paar Standardsachen drauf sind. Vielleicht das schon mal abhaken. Ja. Also natürlich ist Golden Eggs drauf. Das ist für viele. Nee, stimmt gar nicht. Doch, Golden Eggs ist drauf, ne?
Golden Eggs ist drauf. Der erste Golden Eggs ist, glaube ich, drauf.
Ghouls and Ghosts ist drauf zum Beispiel. Es ist Puyo Puyo drauf. Es sind ein paar Shining Forces sind drauf, die ersten drei.
Eins nur.
Ach so, stimmt.
Nur Shining Force 1 ist drauf.
Genau, stimmt. Der zweite fehlt in Europa. Genau, so war das. Shining Force 1. Shinobi 3 ist aber drauf, genau.
Das ist also von den meisten Serien, das ist das, was mir so ein bisschen abgegangen ist. Solche Sachen wie Sonic beispielsweise.
Ja.
No? Sonic, selbst wenn du sagst, du hast 40 Plätze und es gibt so viele geile Mega Drive-Spiele, die du drauf packen kannst, an sich kein Mega Drive-Mini wäre richtig, richtig komplett, wenn du nicht Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 und Sonic und Knuckles drin hast. No? Ja. Weil das sind integrale Spiele für die Plattform. Stattdessen hast du hier Sonic 1, Sonic 2 und das Spin-off Sonic Spinball, was ziemlich grausig ist, also ein sehr schlechtes Jump'n'Run-Flipper-Game.
Wer will Sonic Spinball spielen? Ich verstehe es.
Die Problematik, glaube ich, da war, es gibt ja immer noch diese Streitigkeiten um die Musik bei Sonic 3, weil Michael Jackson mit dran gearbeitet hat und da ein bisschen so die Rechtslage nicht ganz so geklärt ist, deshalb fehlt Sonic 3 auch auf so ziemlich allen Compilations in den letzten Jahren leider und Sega hat sich jetzt noch nicht dazu bereit erklärt, was er sich so Ersatzmusik für die Level reinzupacken, an denen Michael Jackson wohl mitkomponiert hat. Dadurch fehlt aber auch gleich Sonic und Knuckles, was ja dann der vierte Teil Sonic 3.2 gewesen ist mit extra Leveln, die irgendwie dann zusammengehören. Und das sind so die Sachen, die mir so ein bisschen abgehen, dass da sowas fehlt. Eigentlich wäre es damit richtig komplett. Dafür haben sie aber, wenn es so um Serien ging, zumindest sich einen Titel rausgesucht. Bei Streets of Rage gibt es dann Streets of Rage 2, was tatsächlich auch der beste Titel ist. Oder bei Phantasy Star gibt es Phantasy Star 4 statt 2 und 3. Und Phantasy Star 4 ist der beste Teil. Also meist haben sie relativ mit Bedacht gewählt.
Ja, schade finde ich. Bin großer Fan von Vector Man zum Beispiel. Ich bin schade, dass der zweite Teil nicht drauf ist. Ich mag Vector, ich fand es immer cool. Also natürlich war Donkey Kong besser, aber es war ja quasi die Antwort darauf. Und mir hat Vector Man aber 2 eigentlich immer ein bisschen besser gefallen. Und der ist jetzt leider nicht mit dabei. Also zum Beispiel nur der erste. Das sind so Entscheidungen, die ich nicht so ganz verstehe. Und auch bei Shining Force. Also bei Shining Force hätte ich gerne mehrere Teile drauf gesehen, weil Shining Force eine total, zumindest im Westen, eine relativ unterschätzte Serie ist.
Absolut. Also Shining Force 2 wäre auf jeden Fall der richtigere Titel gewesen, weil der schon inhaltlich um einiges verbessert ist, wenn du nur ein Strategie-RPG da drauf packen willst. Ich sehe hier auch gerade Thunder Force 3 zum Beispiel an sich ein sehr schöner Shooter, aber Thunder Force 4, der Nachfolger, ist einer der besten Shooter auf dem Mega Drive. So Technik, Level, Abwechslung und so weiter. Und hier hat man sich auch eben nur für einen der Titel entschieden. Das ist auch ein bisschen schade.
Ne? Ja. Und leider bekommen wir in, das hat mir ein bisschen weh, als ich das gelesen habe, bekommen wir hier in der PAL-Version auch nicht Musha.
Ja, das ist echt wirklich schlimm.
Ja.
Weil es hier nie rausgekommen ist offiziell? Oder ich weiß nicht, was der Beweggrund ist. Aber
keine
das
Ahnung.
Ist einer der besten Vertikal-Shooter. Also, die existieren sauteuer, wenn du den kaufen willst, original.
Ja,
ist nur in der Japan-Fassung drauf, ne?
Ja, genau. Und in der chinesischen Fassung. Es gibt ja noch so eine Asien-Version, aber hier in PAL gibt es das nicht und das ist eines der besten Shooter aller Zeiten. Keine Ahnung, warum das nicht mit dabei ist. Aber um mal positive Sachen zu sagen, also ich finde es sehr, sehr geil, dass sie halt ein paar wirklich große, wirklich Klassiker draufgetan haben. Also ich Castlevania Bloodlines fällt mir da zum Beispiel als erstes ein. Das finde ich persönlich super interessant, das Spiel. Ist jetzt nicht das beste Castlevania, aber es ist auf jeden Fall so ein Titel, wo Castlevania-Fans dann manchmal so etwas hinterher sind, das Originalmodul irgendwie zu kriegen. Und es ist echt nett, dass man da jetzt sozusagen dann diese jetzt hier halt quasi eine Version drauf bekommt. Dann finde ich Erst war im Gym sehr geil, dass es drauf ist. Leider nicht der zweite Teil, aber halt der erste.
Ja, wobei der erste war es jetzt nicht, also für mein Verhältnis nicht so signifikant weniger gut. Ne? Ich habe den ersten auch lieber gespielt. Der neue, der zweite war damals nicht mehr so ganz so frisch von allem. Da ist so ein bisschen so gehuffi gesprungen. Da bin ich okay, dass nur der erste da ist.
Ja, aber an sich sehr geil, dass sich Leute überhaupt daran erinnert haben, dass Earthworm Jim, also die Mega Drive-Version, die ist besser auf jeden Fall als die Super Nintendo-Version. Das
hat, mehr,
also,
hat mehr Level als die Super Nintendo-Version.
Genau. Ja. Ist umfangreicher, technisch auch etwas besser gelöst. Und es, also man schmeißt es rein und muss direkt wieder lachen. Also das, also Earthbound Jim hat so einen bizarren Humor. Man versteht überhaupt gar nicht, wie diese Entwickler später so mit den Matrix-Spielen versanden konnten. Das war, wie hießen die nochmal?
Shiny Entertainment, genau. Ja. Wobei ich glaube, der, ich weiß gar nicht, ob der, der dann, also David Perry hat er ja auch mit dran mitgearbeitet und der hat ja nachher Messiah und den ganzen anderen Krimskrams gemacht und ist daran gescheitert, wie du schon gesagt hast. Der Earthbound Jim Designer hat doch später aber auch noch mehr Sachen gemacht, glaube ich, die dann nochmal rausgekommen sind, aber das habe ich jetzt leider nicht genau im Kopf. Zumindest, das ist ein verkannter Klassiker, kann man mittlerweile sagen, weil das war ganz groß damals in den Zeitschriften und in den Kinderzimmern und irgendwie nach den 90ern hat keiner mehr was von Earthbound Jim gesehen, was schade ist.
Da gab es ja alles, ne? Da gab es so eine Trickserie. Also das war ja schon etwas größer, aber komischerweise jetzt komplett in der Versenkung verschwunden. Dann finde ich sehr, sehr cool, dass so Sachen wie das Strider zum Beispiel drauf ist. Strider habe ich immer sehr gemocht. Ja. Das ist ein echt cooles Run-Gang. Und diese, also ein paar Hidden Gems, also zum Beispiel Alicia Dragoon, ist ein Spiel, das jetzt hier nicht so viele Leute kennen, aber das ist so eine Art Action-RPG, so ein Side-Scrolling-Action-RPG. Und das ist ein Spiel, das lohnt sich echt wirklich mal reinzuspielen, weil das so, es kennen nicht sehr viele, obwohl es eigentlich ein Striking-Cover hat mit, das sieht so ein bisschen aus wie diese Tabletop-Spiele, wie DSA im Grunde genommen. Und es ist ein echt ganz cooles Side-Scrolling. Action-Game gewesen.
Ja, Drachen und halbnackte Frauen auf dem Cover.
Genau,
ne?
So, richtig.
Ist übrigens von, ich war nie so richtig reingekommen in der Legia Dragoon, muss ich persönlich zugeben, aber es ist ein Spiel von Game Arts, also den Grandia-Leuten, die später Grandia gemacht haben. Also vielleicht, wenn jemand die Art von Spielen gefallen, so gewisse Sensibilitäten findet man vielleicht auch in diesem frühen Titel wieder.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, The Story of Tor, das kennen einige auch unter dem Titel Beyond Oasis. Ist eine, ich weiß nicht, ob man Zelda Typ, sowas Zelda-mäßiges zu sagen kann.
Es ist schon ein Action-Adventure mit so leichten, also RPG ist da nicht so wirklich viel groß drin, aber du hast so verschiedene Djinns, die du benutzen kannst, weil du so ein orientalischer Prinz in Anführungsstrichen bist und dann in deinem Zelda-mäßigen Land unterwegs bist, um da mit deinen Djinn-Geistern Dungeons zu lösen, gegen riesige Drachen zu kämpfen. Ist schon ein sehr eigenständiges Spiel, war nicht mein Favorit. Auf Mega Drive, meiner fehlt leider hier von den Action-Adventures, das ist nämlich Soleil. Was anderswo als Crusader of Senti, glaube ich, in Amerika unterwegs gewesen ist. Das ist großartig, das findet sich leider nirgendwo, weder auf dem Mega Drive Mini noch auf anderen Collections. Story of Tor kann man aber auch nicht wirklich verkennen. Ist ein bisschen hakelig von der Optik her, weil es nicht mit 60 Frames läuft. Dafür haben sie aber schöne Animationen reingetan.
Ja, und das Orient-Setting ist halt auch einfach sehr cool. Also du hast, das ist klar, es gab natürlich dann auch so Sachen wie Aladdin natürlich auf dem Mega Drive, aber das waren dann ja eher so Jump'n'Runs und so. Und dass man hier so ein Action-Adventure in so einem quasi in so einer Art Prince of Persia-Stil hat, ohne es jetzt direkt nach Prince of Persia aussehen zu lassen. Das fand ich schon ziemlich cool. Auch Zelda-ähnlich, was mir auch immer gut gefallen hat, war Landstalker. Das kommt auch regelmäßig eigentlich auf allen möglichen Collections vor, aber das ist auch ein Spiel, da würde ich empfehlen, wenn man solche Zelda-typischen Spiele mag, da durchaus mal reinzugucken. Das ist echt ganz cool. Und dann sind natürlich ein paar Titel dabei, die man eigentlich aber auch schon kennt. Also, mich hat überrascht, dass Eternal Champions drauf ist.
Es ist nicht die Mega-CD-Version
immerhin. Ach so, ich dachte schon.
Ja. Weil die Mega-CD-Version ist diese mit dem Mega-Splatter. Also denkst wahrscheinlich gerade auch an diesen Finisher, die drin sind, die heftiger als bei Mortal Kombat sind. Das war ein Prügelspiel, was, glaube ich, von dem westlichen Teil von Sega zumindest in Auftrag gegeben wurde, um da ihr eigenes Street Fighter, ihr eigenes Mortal Kombat damit zu machen, was visuell auch sehr gut aussah, fand ich damals. Ich habe die Mega-CD-Fassung selber nie gespielt. Das war die, die eben noch mal extra brutaler war mit Super-Splatter-Finishern, die du machen kannst, die sind bei dem normalen Modul nicht drin und ich glaube eben, hier hat man das normale Mega Drive Modul, also ist das auch okay. Allerdings ist Eternal Champions ein ziemliches Scheißspiel. Also du denkst im ersten Moment, ja, das sieht doch gut aus, das spielt sich auch gut, aber die KI ist so extra hart bei dem Spiel. Ne? Es ist eins der Spiele, wo ich richtig Wut im Brand war damals als Kind und Jugendlicher, wo ich es gespielt habe. Vor allem, wenn du da im Singleplayer-Modus einen Kampf verlierst, vor allem, wenn du kurz gegen Ende bist. Du darfst nicht nur diesen Kampf wiederholen, sondern du wirst eine eine Runde noch weiter zurückgeschickt danach. Das heißt, verlier bei dem Endboss, du darfst also den Vorendboss dann nochmal machen. Ne? Verlierst du bei dem, darfst du noch eine weitere Runde zurückgehen. Und das mit einer knallharten KI gekoppelt. Es sah dann gut aus, aber es hat dir in die Eier getreten. Da habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal.
Das ist ein Spiel für einen Zweispieler-Modus auf jeden Fall.
Also ja, das ist wirklich eins für einen Zweispieler-Modus.
Ja. Aber es sieht halt geil aus. Also ich finde,
es sieht sehr gut aus.
Pixel-Art ist wirklich ziemlich gut gelungen und holt auch echt viel aus der Mega Drive-Hardware raus. Das ist halt, deswegen ist mir das auch so in Erinnerung geblieben. Also ich bin ich spiele halt Fighting Games generell sehr gerne. Ich hole eigentlich fast alles irgendwie in die Sammlung. Eternal Champions habe ich aber nie gekauft, weil diese Mega-CD-Version halt doch ein bisschen preisiger war. Und ich finde das eigentlich ganz nett, dass es jetzt zumindest in dieser, naja, nicht ganz so brutalen Fassung drauf ist, weil insgesamt ist dieser Stil halt sehr charmant, weil du da Kämpfer aus verschiedenen Zeitepochen irgendwie drin hast und die treffen sich zu einem so Mortal Kombat-Style, zu einem Turnier, blablub, und die kommen alle aus einer unterschiedlichen Ära. Und ich finde diese Mischung sehr, sehr nett. Also hast du da zum Beispiel auch Level, die so an so einen Gangsterfilm zum Beispiel erinnern, aus den 30er Jahren zum Beispiel irgendwo in New York und so. Und andere Gegenden, die dann irgendwie in so Tempelanlagen spielen, und das ist optisch wirklich sehr, sehr nett gemacht.
Ja, was halt ein bisschen bei Eternal Champions heute auffällt, wenn man das reinpackt, du hast ja gesagt, du präferierst gerne diese harten Pixel, ne? Wenn man das entsprechend auf so Retro-Konsolen, auf modernen Fernsehern schaut. Viele von den Games waren ja so ein bisschen gemacht, weil das Mega Drive nicht wirklich Transparenzen darstellen konnte. Ne? Die haben sich dann so einen kleinen Trick bedient, nämlich wenn die Leute das mit dem schlechten Kabel am Fernseher angeschlossen haben, Antennenkabel, Composite-Stecker und so weiter, das macht das Bild ja so ein bisschen dumpf und unscharf. Ne? Ja. Und da siehst du bei Eternal Champions ganz gut, das hat nämlich viele so diese Fake-Transparenzen, da wurden nämlich so viele geschraffelte Flächen gemacht, ne? Und die siehst du natürlich mega scharf, wenn du es hier auf dem Fernseher spielst. Das heißt, du hast überall, die sehen teilweise so ein bisschen löchrig aus, die Set-Elemente und Teile von den Charakteren. Wenn du sie auf einem Röhrenfernseher mit einem schlechten Signal gespielt hast, wie die meisten es gemacht haben, dann sind diese Schraffierungen ineinander geblurrt und du hattest auf einmal, es sah aus, als ob es transparent wäre, ne? Und hat einen besseren visuellen Eindruck gemacht, trotz der Unschärfe. Und das ist das, was du aber leider hier natürlich nicht so direkt umsetzen kannst. Durch die scharfe Optik hast du überall diese Schraffierungen.
Genau. Drin. Ja, das hat auf dem Röhrenfernseher halt einfach sehr gut funktioniert, durch das Zeilensprungverfahren. Gab es dann halt, es war wie eine Art optische Täuschung eigentlich, was man halt ausgenutzt hat. Dadurch, dass die Zeilen halt immer unterschiedlich ausgestrahlt werden beim Röhrenfernseher, immer so abwechselnd, gerade Zeilen und ungerade Zeilen. Und das ist beim LCD natürlich nicht mehr der Fall. Das ist ja eine ganz andere Darstellung, deswegen kann man das hier nicht mehr so darstellen. Ja.
Dafür flackert der Sonic 2 Multiplayer nicht mehr.
Ne? Das stimmt.
Der hat ja sehr Interlacing-Artefakte gehabt. Ne? Dieser nicht gut aussehende Multiplayer sowieso, ne? Mit dem sehr breit gezogenen Bild, wo sie es einfach zusammengestaucht haben, wo du zwei Leute gleichzeitig da spielen konntest, durch die Level laufen kannst mit Sonic und mit Tails. Der ist hier in der Collection tatsächlich sauber, zumindest.
Das stimmt, ja. Ansonsten, also die Sammlung, wir sollten gleich auf jeden Fall nochmal über die Bonusspiele reden, aber es ist wirklich echt bunt gemischt. Es ist auch ein Fantasy-Star ist dabei, ein Fantasy-Star, ich glaube der vierte.
Ja, ist das beste Spiel auf Mega
dabei. Ja, also das sollte man gespielt haben, absolut.
Also du musst aber denken, mit wem du gerade redest. Deshalb, ja, das ist das beste Spiel auf Mega Drive.
Nein, Fantasy-Star ist auch.
Kann ich nicht anders.
Ist aber auch im Westen auch eine unterschätzte Serie. Also irgendwie, zumindest in Deutschland habe ich das Gefühl, dass nicht so viele Menschen über Fantasy-Star reden. Und jetzt so nach und nach erkennen, wie geblendet sie damals waren.
Oder ignorant. Das ist ja in eine andere Richtung. Genau, es ist ja in eine andere Richtung gegangen. Es ist ja nicht wie dass es bei Final Fantasy dann abgegangen ist nach der 16-Bit-Zeit, sondern ist ja in der Versenkung verschwunden. Und jetzt, wenn Leute an Fantasy Star denken, denken sie, wenn überhaupt, an die Online-Teile oder Universe oder Online 2, was ja endlich nach 10 Jahren umgesetzt wird in Bälde, wo man es ausprobieren kann. Und es ist mehr so Online-Loot-Shooter-RPGs für die geworden. Aber so von den klassischen aus her, Fantasy Star 4 ist ein prägendes Spiel für mich gewesen. Und das ist auch genau eben, wo ich meine, wo sie bei manchen Sachen sich nur einen Titel gesucht haben von der Serie. Wenn da kein Fantasy Star 4 drauf gewesen wäre, sondern 2 oder 3, dann hätte ich mich geärgert, persönlich.
Das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, was deine Favoriten sind, aber ich glaube, die habe ich jetzt gerade gefunden, ne? Fantasy Star.
Ja, du hast einen gefunden, ich kann dir auch ein paar hier so nennen. Zum Beispiel, also sehr interessant fand ich, auch wenn es nicht von dem Spiel her mein Favorit ist, weil ich finde, da sind die NES-Versionen besser gewesen, weil sie hier teilweise gameplay-technisch nicht ganz so funktioniert haben, aber alleine, dass die Mega Man Collection hier mit drauf ist. Mega Man The Wily Wars ist ein sehr seltenes Modul, da zahlst du mittlerweile auch hunderte von Euro dafür, und das war eine Collection von Mega Man 1, 2 und 3 vom NES, die hier in 16-Bit-Optik auf dem Mega Drive auf einem Modul nochmal rausgebracht wurden. Problematisch war nur, also es sah vernünftig aus, die Musik klang eben so ein bisschen Mega Drive-mäßig anders als auf dem NES. Allerdings die Steuerung war so ein bisschen wackelig und du hattest Performance-Probleme auf dem Mega Drive, dass du teilweise mehr Ruckeln hattest. Hm. Deshalb ist es vielleicht so ein bisschen, es gilt nicht als die ultimative Version verglichen mit den NES-Teilen, aber es ist eben sehr teuer, ne? Und dass du die Möglichkeit hast, das hier mit drauf zu spielen, finde ich zum Beispiel mega krass, ne? Weil ja, andere Leute hätten jetzt 200, 300 Euro für ein Modul bezahlt und jetzt hast du es hier mit dabei. Also ich gucke hier auch gerade nochmal die Wonderboy-Spiele, würde ich auch gerne nochmal erwähnen. Wonderboy in Monster World ist drauf ein sehr, sehr schönes Metroidvania, würde man heutzutage sagen, ne? Mit also Wonderboy Jump'n'Run Anleihen, aber richtig mit so Action-Adventure, mit Suchen und Items mitnehmen und vor allem Monster World 4, was Wonderboy, der nächste Wonderboy-Teil gewesen ist, gibt es zwar mittlerweile auch als Download für viele Plattformen, aber ist auch ein sehr wunderbares Metroidvania, was hier mit am Start ist. Ich gucke hier auch nochmal durch von den klassischen Sachen. Einer meiner Lieblinge ist immer noch das Ghouls and Ghosts. Ja, habe ich mir extra auch das japanische Modul geholt, aber so persönliche Affinität, dass es hier nochmal mit dabei ist, da habe ich mich gefreut. Und ja, wenn ich sonst noch hier drauf gucke, ich sehe, was ich hier häufig viel sehe, also von wegen nicht von wegen Lieblinge, sondern ein bisschen andersrum, es ist so ein bisschen Schotter auch hier mit drin, ne? Der Vollständigkeit halber, wo du sagst, ah, das gehört schon ein bisschen irgendwie zum Mega Drive dazu, aber bei 40 Spielen, eventuell hätte es das eine oder andere Spiel dann auch besser hier drauf gepasst, anstatt dass ich nochmal den Virtual Fighter 2 Port mitnehmen muss, den ich nicht so gelungen finde, hier beispielsweise, oder auch von den ganz frühen Sachen, ja klar, ne, ein Altered Beast kann schon machen, das war das erste Spiel auf dem Mega Drive, ist schon irgendwie Nostalgie mit da, aber wer braucht Alex Kidd in The Enchanted Castle? Das braucht kein Mensch.
Also bei Altered Beast stimme ich dir zu. Das ist ein Spiel, habe ich den Appeal nie verstanden. Nie. Also das ist so, jedes Mal denke ich mir, warum Altered Beast? Aber für viele Leute ist es einfach so ein Ding. Bei Virtua Fighter als Freund von Fighting Games habe ich mich tatsächlich über diese Beigabe gefreut. Also natürlich sind die 3D-Versionen alle besser. Das ist aber ein ganz interessanter, also eher, oder interessant, eher obskurer Port eines 3D-Spiels in so Sprite-basiert. Und ich finde aber, so nach einer Zeit spielst du es gar nicht so scheiße. Ich war angenehm überrascht eigentlich. Also ich hatte den Port aber vorher noch nie gespielt und war jetzt einfach froh, dass ich die Gelegenheit hatte, das mal zu zocken. Also
es wird sich jeder auf andere Sachen hier draufstürzen, ne? Was mir hier maximal abgegangen wäre an dieser Sammlung, ist, die haben schon eine sehr gute Selektion gemacht. Eine Handvoll Titel wie Soleil oder Shining Force 2 oder sowas hätte ich gerne drauf gesehen. Und wenn, ich mache mir auch gerne so, bevor diese Konsolen rauskommen, so Gedankenspiele. Wie wird meine Sammlung da aussehen, ne? Unabhängig davon, was Lizenzen angeht und können sie noch das bekommen oder jenes, ist es ja schon geil hier, dass hier Disney-Spiele mit draußen, da hätte ich auch nicht daran gedacht, mit Castle of Illusion und World of Illusion, Quackshot hätten sie auch gerne noch mal draufpacken sollen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Sportspiele gesehen, ganz ehrlich.
Ne? Ach, tatsächlich?
Ja, weil Road Rash ist hier zwar mit drauf und vielleicht kannst du, also hier Sport- oder Rennspiele zum Beispiel sind so gut wie gar nicht hier vorhanden. Mit Road Rash hast du hier dieses Rennprügelspiel, was zwar auch nostalgisch nett ist, aber dass du heutzutage nicht mehr spielen kannst. Ich bin großer Outrun-Fan, ja. Der Outrun-Port war solide auf dem Mega Drive, war nicht der allergeilste, aber das ist für mich schon so ein bisschen klassischer, als wenn das hier mit drauf gewesen wäre. Und ich finde eben, du sollst eine gewisse Varianz haben, ne? Du hast hier auf dem Mega Drive vielleicht nicht das ultimative Fußballspiel wie International Superstar Soccer auf dem Super Nintendo oder Jimmy Connors Tennis beispielsweise. Das wäre ein Titel, die ich auf meinen Super Nintendo Mini mit drauf getan hätte. Aber warum hier nicht den Port von ISS mit drauf tun, damit du zumindest noch eine Sportalternative hast? Ja. Ne, oder nochmal andere Renngames und anstatt, dass du dann, also ich brauche kein Sonic Spinball, tut mir leid, und ich brauche kein Space Harrier 2, auch wenn es eines der frühesten Games gewesen ist, aber warum packt ihr dann Space Harrier 2 hier rein und nicht Super Thunderblade oder irgendwas anderes? Also es ist auch ein bisschen künstlich irgendwie teilweise von den Titeln gewählt. Und wenn ich dann auch noch höre, die japanische Version hat auch noch irgendwie so 7 Titel, 8 Titel anders und die asiatische Version da nochmal ein bisschen gewechselt, ist auch so ein bisschen so ein komischer Nachgeschmack, der dann so ein bisschen überbleibt. Ja. Ich jammer auch hier auf hohem Niveau. Das ist einfach nur der Eindruck, den ich hier so mitgenommen habe. Ein paar Sachen wäre schon geil gewesen, wenn sie noch mit drauf gewesen wären. Ich hätte es leicht anders sortiert. Aber im Großen und Ganzen werden die meisten Leute bestimmt ihr Spiel finden, wo sie sich hier richtig drin vertiefen können.
Ja, also ich glaube, bei Space Harrier stimme ich dir auch zu. Also ich mag die Art und Weise der Rail-Shooter, so Star Fox-Style, dass man in den Bildschirm reinfickt. Ich mag auch so diese Technik des Scalings. Muss aber sagen, dass es auf Mega Drive auch bessere Sachen gibt. Es gibt zum Beispiel Cotton, da fliegt man mit einer Hexe. Genau. Das ist echt super. Da gibt es auch einen nicht so guten Dreamcast-Teil, aber das ist halt, da fliegst du mit einer Hexe ins Bild rein. Und das war für damalige Verhältnisse, war das von der Optik richtig geil gemacht. Auch richtig flimmerfrei und so. Ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben. Sah aber wirklich extrem gut aus. Das wäre so ein Titel, den ich zum Beispiel statt Spacefarer gerne gesehen hätte. Und ich bin ein bisschen sauer. Das ist wirklich schade. In der chinesischen Version ist es nämlich mit dabei, Alien Soldier fehlt.
Alien Soldier wäre top gewesen.
Ja, also ich bin großer Fan von Treasure und ich mag vor allen Dingen deren komplett obskuren Spiele. Und Alien Soldier ist mega obskur. Das ist so ein Run-Gun, wo du einen Alien Soldier spielst, wie der Name sagt. Und du kannst da so verschiedene Waffen wechseln und so. Und das ist super krass gemacht. Es sind sehr, sehr große Sprites, super große Figuren in dem Spiel. Sieht optisch auch super interessant aus. Und ist ein Spiel, das ich echt gerne auf den Collections halt immer gespielt habe, aber das hier zum Beispiel auch fehlt. Also man muss auch dazu, man hat da ja auch immer so zum Vergleich dann zum Beispiel die Collection, die jetzt auf der Switch oder auf den Konsolen erschienen ist, die jetzt auch von M2 gemacht war. Und da waren ja auch so Sachen wie zum Beispiel
Biohazard Battle.
Ja, genau, Biohazard Battle ist da zum Beispiel drauf. Also Sachen, die auch merkwürdig waren. Weil das Ding bei Sega ist ja, dass die Spiele nicht nur ein bisschen andersartig waren, sondern sie waren auch teilweise ganz schön bizarr von optischen Aufmachungen. Also du hast dann zum Beispiel Alien Soldier das kannst du dir auf einer Nintendo-Konsole jetzt nicht so unbedingt vorstellen, weil das so optisch nicht so familienfreundlich war. Es hatte teilweise so eine leichte Horror- oder eine bizarre Ästhetik irgendwie.
Eine epische Space-Saga um einen Vogel-Alien.
Ja, genau. Auch so Echo the Dolphin zum Beispiel, was ja natürlich auch drauf ist, hat ja auch so ein paar Level, die dann einfach für damalige Verhältnisse ziemlich gruselig wirken irgendwie, ne? Weil das dann irgendwie in so Alien-Welten gespielt hat, weil du dann so durch unterirdische Alien-Tunnel geschwommen bist mit deinem Delfin. Soundkulisse auch ein bisschen unheimlich. Und ein paar von diesen Sachen fehlen mir hier so ein bisschen. Aber insgesamt ist es auch genau das. Also ich meckere auf den hohen Niveau. Man scrollt diese 40 Spiele durch und denkt sich, eigentlich schon eine geile Sammlung. Wenn ich eins wirklich hart vermisse, dann Outrun. Weil das definiert für mich eigentlich auch Sega so ganz groß. Mhm. Also insgesamt ist es echt eine super Sammlung und ich finde, wir sollten nur ganz kurz nochmal die letzten beiden neuen Games ansprechen. Denn so ähnlich wie bei Super Nintendo Mini, wo es ja Star Fox 2 zum ersten Mal so richtig offiziell auf dem Markt gab, sind hier zwei Titel dabei, die jetzt quasi exklusiv mit der Mini-Konsole gekommen sind, und zwar Tetris und Darius.
Genau, das hat mich also in der Form verwundert, weil man hofft ja so ein bisschen, wenn so eine neue Konsole kommt, was ist denn jetzt das Star Fox 2 der Konsole? Irgendwas, was sie gerne nochmal re-releasen würden. Bei Star Fox 2 hat man gemerkt, da war eher, sagen wir mal, der Schein war besser als das eigentliche Spiel, weil so viel Spaß hat mir das nicht gemacht letzten Endes. Da war der Mythos da drum ein bisschen cooler, aber sehr schön, dass sie es trotzdem nochmal offiziell rausgebracht haben. Mhm. Hier ist es so, es gab ja einen Tetris-Port für das Mega Drive, nur war der mega selten. Der hat, glaube ich, irgendwie 10 Exemplare haben davon in Japan existiert, weil es da Rechtsschwierigkeiten gegeben hat. Und Sega ist eigentlich ein offizieller Lizenznehmer von der Tetris-Lizenz. Es gibt immer noch heutzutage in Japan die alten Tetris-Automaten, die von Sega produziert wurden. Und da ist zum Beispiel die Version, die wir hier drauf haben, ein komplett neuer Port, der von M2 selbst programmiert wurde, der auf dieser Arcade-Fassung basiert. Das heißt also, wir haben kein altes Spiel, was aus der Versenkung rausgekommen ist, sondern es ist ein neu programmiertes Spiel eines alten Arcade-Games gewesen, was ich auch ganz krass finde.
Ja, und Darius ist super. Also das ist, ich bin ein super großer Shooter-Fan, also so Vertical-Scrolling-Shooter. Heißt also, man fliegt von links nach rechts und schießt alles ab. Und Darius ist eins der besten Serien, die man sich da vorstellen kann. Das ist eigentlich immer regelmäßig so ein Vertreter auf der Taito-Collection meistens drauf, weil da gab es halt irgendwie auch so Versionen von Darius Burst und so. Und dass man jetzt quasi von einem Ur-Darius sozusagen eine neuartige Mega-Drive-Conversion bekommt, ist einfach sehr, sehr nett und super guter Shooter, auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, was da die Geschichte dahinter war. Angeblich soll das von einer Privatperson ein Port gewesen sein, dieses Spiels, was eben nur auf anderen Plattformen existiert hat. Wenn ich mich nicht irre, ist die originale Automatenversion von Darius auch die mit diesen drei Bildschirmen nebeneinander gewesen, ne? Dass du diesen ultrabreiten Screen eigentlich hattest, dass du so quasi im 21:9 Modus spielen kannst. Also so ein Gimmick, was Taito damals gerne gemacht hat. Und der Port hier, ist einwandfrei, er spielt sich heute noch gut, es sieht gut aus und ein Spiel, was es so in der Form nicht auf Mega Drive gegeben hat. Da haben die Japaner noch mal ein bisschen mehr Nostalgie für solche Shooter im Speziellen, aber ich finde gut, dass sie auch an uns gedacht haben und das Ding nicht rausgenommen haben hier.
Ja, sehr, sehr schön. Also ich glaube, insgesamt, man hört es noch raus, ne? Sehr, sehr positiver Eindruck haben wir eigentlich von dem Mega Drive Mini. Es sind minimale technische Quirks drin, die sich bei so einer Mini-Konsole wahrscheinlich auch nicht wirklich vollständig vermeiden lassen, einfach durch den Transport in die Moderne. Und klar, bei der Spieleauswahl Die ist auf jeden Fall objektiv gesehen großartig, aber subjektiv gesehen hat natürlich jeder irgendwo seine Lücken irgendwo da drin. Ich finde aber, dass man bei 42 Titeln, die dann teilweise auch noch wirklich in dieser, in unterschiedlichen Regionalversionen drauf sind, da kann man wirklich nicht meckern. Also ich glaube, die haben da jetzt, mehr geht natürlich immer. Andererseits muss man diese 40 Titel auch erstmal spielen.
Ja, ja. Also wenn es vielleicht Leute sind, die tatsächlich so eine richtige Nostalgie fürs Mega Drive haben. Und also ich bin als Sega-Kind groß geworden mit Mega Drive und Master System. Und natürlich habe ich danach auch weitergezockt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich eben nicht viel mehr gezockt hätte seit meiner Jugend oder Kindheit, das wäre ein richtig schönes Paket, wo ich wieder so die alten Zeiten ein bisschen aufleben lassen kann. Und das Jammern auf hohem Niveau, was wir hier gemacht haben, eben weil es man nochmal speziell erwähnen muss, was die Spielerauswahl angeht, dass jetzt 3-Button-Controller statt 6-Button-Controller und so weiter drin sind. Das ist wirklich mehr als nichtig, weil wenn man Bock drauf hat, kostet es momentan auch nicht allzu viel. Ich glaube, bei den üblichen Versandhändlern ist es bei knapp über 70 Euro im Moment, was ein Top-Preis ist
dafür. Ja, voll, ja, total. Also ich habe es jetzt ich habe mein Privatexemplar, ich habe hier nur so eine Leihgabe von Koch bekommen, die muss ich übermorgen zurückschicken. Mhm. Aber das ist quasi fliegender Wechsel. Also ich habe mir die Konsole privat jetzt bei Amazon bestellt und ich zahle 72, glaube ich, oder so.
Ja, 72 ist es da, glaube ich, wo wir aufnehmen momentan. Ne? Also ist ein super Preis, ja.
Ey, und der Preis ist super. Wenn man vergleicht, der SNES Mini hat, glaube ich, irgendwie 100 Euro oder so gekostet.
Ja, und du konntest gleich 120 erstmal bezahlen. Dann haben sie vergolden lassen bei Amazon.
Ja. Also nicht
der C64 Mini war teurer zu Beginn oder das PlayStation Mini auch, ne?
Ja gut, PlayStation, das schlägt jetzt heute nichts, das kostet ja, also ich habe es neu für 20 gekauft.
Ja, was, gut, dass du nicht dann für 100 vorbestellt hast damals.
Oh Gott, das wäre eine riesen Enttäuschung gewesen. Aber es ist wirklich ein echt okayer Preis und es ist vor allen Dingen komplett. Also man kauft es, man kriegt 2 Controller mit dazu, man kann es direkt anschließen, abgesehen von dem Steckernetzteil, aber wer wahrscheinlich, jeder hat irgendwie so ein Ding mit einem Handy noch dabei oder kann USB-Anschluss.
Sonst an Fernseher ran, fertig.
Ja, genau. Meistens geht es auch einfach direkt am Fernseher und es ist einfach ein komplettes Paket. Und es eignet sich also auch wirklich gut als Geschenk für andere Leute. Ne? Also es ist ein schönes Geschenk, nicht allzu teuer und es ist ein ziemlich komplettes Nostalgie-Paket. Und ich finde, Sega hat da auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Fast alles richtig gemacht. Da pflichte ich dabei, auf jeden Fall.
Schönes Ding, also wir empfehlen es. Gregor, dich wird man natürlich antreffen auf Greg's RPG Heaven.
Hier genau. Mal.
Du hast zum Beispiel über Shenmue 3 jetzt kürzlich gesprochen.
Ja, das habe ich. Die Demo konnte man ja gerade spielen für Leute, die über 100 Dollar gebackt haben auf Kickstarter. Ja.
Und die Stunde, obwohl ich das auf der Gamescom auch schon angespielt habe und auch Gespräche mit Hugh hatte, habe ich mir das trotzdem noch angeguckt und die Reaktion kann ich 1:1 teilen. Man sieht das Intro und denkt sofort, was ist da eigentlich los? Passiert das wirklich?
Nach fast 20 Jahren, ey.
Nach 20 Jahren. Und also das ist schon mal ein Tipp von mir. Schaut euch gerne dieses Gameplay-Video an. Du erklärst das Spiel auch noch mal eingehen und so. Und ansonsten aber auch viele Themen, die in diese Richtung gehen. Also viele japanische Titel findet man dort. Und auch Besprechungen zu einigen Retro-Titeln. Und du bist da, aber es ist regelmäßig, ne? Also zweimal die Woche bestimmt oder einmal?
Genau. Also wenn ihr bei mir bei YouTube vorbeischaut, rpgheaven.de, eben solche Videos oder Reviews, Previews, alles mögliche. Ich versuche am Wochenende ein bisschen was zu machen, meist weil ich jetzt nicht mehr so viel Let's Play oder so, da reicht leider die Zeit nicht mehr dazu unter der Woche. Aber dafür sind es dann eben so produzierte Videos oder auch mal Reviews von aktuelleren Spielen wie die Dragon Quest auf der Switch. Da bin ich aktuell gerade dran an Dragon Quest 1 bis 3. Die spiele ich nämlich nochmal durch da im Moment. Und dann mache ich entsprechend auch dazu Videos. Schaut gerne rum und ansonsten gerne auch auf RocketBeans.tv oder auf Plauschangriff.de, wenn es um Podcasts geht. Da habe ich die Sachen nämlich auch alle gesammelt. Also ich würde mich freuen, wenn Leute, die noch nicht vorbeigekommen sind, mal vorbeischauen.
Genau. Und was ich noch erwähnen wollte, dich kann man auch bei Patreon unterstützen. So ähnlich wie
Das kann man machen, euch natürlich auch, ne, selbstverständlich. Und ich habe mir extra noch mal ein bisschen Zeit arbeitstechnisch freigeschaufelt, damit ich Privatprojekte vorantreiben kann. Und da können die Leute gerne bei patreon.com/rpgheaven vorbeischauen, wenn man mich unterstützen möchte. Da gibt es auch ein paar schöne Exklusivsachen, dass man früher an Videos rankommt. Und da habe ich zuletzt ein kleines Mini-Let's Play hochgeladen von Silent Hill 2 Born from a Wish, der Bonus-Episode.
Passend zum Schocktober. Sehr nice.
Gerade im Moment.
Ja, ja, sehr, sehr nice. Silent Hill 2, großer Klassiker, aber das ist ein anderes Thema.
Ja,
das okay, stimmt. Gregor, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Vielen Dank, dass du mit mir ausführlich über den Mega Drive Mini gesprochen hast. Dich findet man auf den Kanälen, das verlinke ich alles. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, das wünsche ich dann gleich zurück.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.